Mir war es damals wichtig, ja, der Welt eine Umarmung zu schenken und ein bisschen Hoffnung zu geben. Und das passt doch vielleicht ganz gut zu Weihnachten.
Deshalb sage ich an dieser Stelle von ganzem Herzen Pommes für alle oder vergnügliche Weihnachten.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen Freigeistern Winteredition Kältefrei. Das Jahr 2025 ist fast vergangen. Was war das für ein Jahr? Wir wissen es alle, man könnte verzagen mit all den Krisen, Kriegen, Gewalt, mit noch mehr Rechtsruck, noch mehr Unmenschlichkeit und noch mehr Unvernunft. Kann man dagegen etwas unternehmen und wenn ja, was? Das treibt mich um und es führt mich zu dem, was gut war in diesem fast vergangenen Jahr 2025. Denn da sind die Worte, die Bilder, die Bücher, da sind die Ideen, die Gedanken, die Überzeugungen und Haltungen. Da ist das, was sich zu sagen und zu zeigen und natürlich zu lesen und anzuschauen und anzuhören lohnt. Da sind die Genauigkeit, die Schönheit, die Vielfalt der Sprache und der Kunst. Da sind die Menschen. Da sind die Geschichten, Gedichte, Comics, Graphic Novels. Da sind das Wissen, das Denken, die Vernunft, die Fantasie. Da ist die Utopie. Dann wird die Welt eine bessere sein, heißt es in einem der Buchtipps, die ihr gleich zu hören bekommt. Denn als Buchjahr war 2025 ein besonders reiches Jahr. Für Freigeistern war es zudem das Jahr der Jubiläen. Die 100. Folge im März, 5 Jahre Podcast im Juli. Für all das bin ich überaus dankbar, denn so ein Projekt, so einen Podcast macht man nicht allein. Und das Gute ist, man muss es auch nicht allein machen. Im Schwäbischen sitzt die Stiftung, die nicht genannt werden will, aber die Freigeistern von Anfang an bis heute fördert und damit überhaupt erst ermöglicht. In Hamburg sitzen die famosen German-Wahnsinnigen und produzieren jede Folge mit Bravour und Elan. In Hamburg und Wien sitzen meine Kinder, meine Lebensmenschen. In Hamburg, Berlin, Wien, München und anderswo sitzt ihr, die ihr bei Freigeistern zu Gast wart, ihr, die ihr die Bücher schreibt, zeichnet, übersetzt, verlegt, über die wir dann überhaupt erst reden können. Gäbe es euch nicht, wären die Welt und wir alle, wären die Literatur, die Kunst, die Kultur, unser Zusammenleben um vieles ärmer. Und dann seid da ihr alle, die ihr Freigeistern seit über 5 Jahren folgt und zuhört. Ihr bekommt mit der 116. Freigeistern-Folge wieder ein Lesen und Lesen-Lassen kredenzt, weil das in den Dezember fällt, ist es ein Winter-Extra geworden, ein weiteres Kältefrei. Wer Freigeistern bereits kennt, weiß, was das ist. Euch, die ihr neu dazugekommen seid, und das sind viele, und das freut mich so sehr, möchte ich es kurz erläutern. Kältefrei hat inzwischen Tradition. Für Kältefrei suche ich alle Jahre wieder nach einem neuen Türöffner oder eben Türchenöffner, ganz im Sinne der Adventskalender und der vorweihnachtlichen Vorfreude. Und so haben bisher KollegInnen aus den Verlagen oder aus der Presse Lieblingsweihnachtsbücher oder überhaupt Lieblingsbücher vorgestellt, UrheberInnen, AutorInnen, IllustratorInnen, ÜbersetzerInnen, VeranstalterInnen an Literaturhäusern oder von Festivals oder in Bibliotheken haben ihre Buchentdeckungen mit uns geteilt und Freigeistern gerockt. Meine Kinder haben aus Berlin, Wien und sogar aus Vietnam ihre Buchtipps an euch weitergegeben. gegeben. Das lässt sich alles nachhören. Es lohnt sich, denn kältefrei waren und sind betörende, umwerfende Buchfeste. So sollte es weitergehen, das war klar. Überraschen sollte kältefrei aber auch. Und so habe ich zwar nochmal AutorInnen, IllustratorInnen, ÜbersetzerInnen gefragt, ob sie mitmachen würden, aber neu ist, dass ich sie gebeten habe, über eigene Bücher zu sprechen, über ihre Neuerscheinungen aus allermeistens diesem Jahr. Der andere Türöffner? Ich habe die Freigeister und Gäste von 2025 nochmal eingeladen, ob sie ebenfalls über ein eigenes Buch sprechen, über ihr neues Buch und das vorstellen und loben könnten, nach Strich und Faden, nach Federstrich und rotem Faden, für euch, für uns, für Freigeistern. Und wieder war es so, und es macht mich schon wieder überaus dankbar, so viele haben spontan zugesagt und mitgemacht. Dabei weiß ich selbst sehr wohl, es ist schon eine ganz schöne Zumutung in Zeiten, in denen niemand weiß, wo der Kopf steht, in dieser Vorweihnachts- und angeblich starren Adventszeit, in der AutorInnen auf Lesereisen sind oder Workshops geben, flattert da eine meiner Rundmails rein. Darf ich euch bitten? Ich tue es einfach. Könntet ihr euch vorstellen? Seid ihr dabei? Und ja, ihr seid dabei. Das braucht Zeit, das ist mir ganz klar. Niemand schüttelt Beiträge, Buchtipps, Gedanken über die eigenen Bücher, über das eigene Schreiben aus dem Ärmel. Zum Glück. Wie sich das anhört, könnt und werdet ihr gleich mitbekommen. Und es ist gar nicht so einfach, das haben jedenfalls einige geantwortet, über die eigenen Bücher zu sprechen. Macht man das? Ist das nicht unbescheiden oder gar peinlich? Ich gebe zu, ich finde solche Skrupel toll. Vor allem aber habe ich einmal mehr gedacht, als die Buchtipps hier eingetrudelt sind und ich von einem Glück ins nächste gefallen bin, dass niemand so gut über das eigene Tun sprechen kann wie ihr selbst. Also danke ich euch umso mehr dafür, dass ihr über Schatten gesprungen seid, dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und nun Freigeistern mit euren Worten, Ideen, Geschichten, Gedichten, Bildern, Büchern einmal mehr beschenkt. Und noch was will ich vorab sagen. Wir leben in Zeiten, in denen Wertschätzung, warum auch immer, rar ist. Die Kinder- und Jugendliteratur kann davon viele Lieder singen. Also habe ich gedacht, feiern wir uns eben selbst. Und habe deswegen darum gebeten, dass die Mitwirkenden dieser 116. Freigeistern-Folge kältefrei sich nicht nur selbst kurz vorstellen, sondern, wenn sie mögen, auch etwas dazu sagen, woher sie Freigeistern kennen oder woher sie mich kennen, woher wir uns kennen. Und was da an Wertschätzung, an Verbundenheit und Freundschaft, an Rückenstärkung und Beflügelung geäußert worden ist, war erst recht umwerfend und unglaublich motivierend. Das hat mich sehr berührt, denn ich habe gemerkt, was wir hier alle so tun und machen, schreiben, zeichnen, lesen, sagen, versendet sich eben nicht einfach. Wir können es bei Freigeistern zur Sprache bringen und wir hören einander zu. Und das ist eine sehr, sehr große Kostbarkeit. Auch dafür danke ich euch von ganzem Herzen. 19 Menschen, 19 KünstlerInnen empfehlen nun im Folgenden 23 Bücher. Es ist, ihr werdet es gleich hören, von vorn bis hinten, von Anfang bis Ende, geistreich, abwechslungsreich, lustig, nachdenklich, mitreißend, ansteckend. Hört es euch einfach an. Denn in dieser 116. Freigeistern-Folge wird zum krönenden Abschluss in vielfacher Hinsicht für kältefrei gesorgt. Gleich wird es nämlich licht und warm. Darum, liebe FreigeisterInnen, macht's euch bequem. Wenn ihr wollt, macht mal die Augen zu. Beine hoch, Tee, Kaffee, Glühwein dazu. Nehmt euch Zeit, nehmt euch kältefrei und genießt. Ich danke euch, die ihr beim Kältefrei 2025 mitgemacht habt, dafür, dass ihr eure Bücher unter unsere Tannenbäume legt und immer uns ans Herz. Wir werden sie in Zukunft mit anderen Augen sehen und mit anderen Ohren hören.
Ich heiße Ulrich Hub und schreibe Theaterstücke für Kinder und Kinderbücher. Für alle. Als Kinderbuchautor werde ich immer ein bisschen an den Kindertisch gesetzt. Dort sind die Portionen ein bisschen kleiner, zum Beispiel an der allgemeinen Aufmerksamkeit. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sitze außerordentlich gerne am Kindertisch. Da sind die Gespräche viel interessanter. Denn Kinder reden sehr ernst miteinander und nicht wie Erwachsene, die ernst über Belanglosigkeiten reden oder sich selbst. Deshalb rede ich auch mit Kindern wie mit Erwachsenen. Und mit Erwachsenen rede ich wie mit Kindern. Haben Sie denn verstanden, was ich gerade eben erklärt habe? So reden die Leute oft mit mir, wenn sie hören, dass ich Kinderbuchautor bin. Ach, das ist ja schön. Ich wollte übrigens auch mal jetzt ein Buch schreiben. Am besten fange ich mit einem Kinderbuch an. Das hört sich dann so an, als würde man als Arzt sagen, ich operiere jetzt erstmal Kinder. Und wenn die Operation, also wenn das gut geht, dann operiere ich auch an Erwachsenen. Ich kenne auch niemanden, der sich vorgenommen hat, Kinderbuchautor oder Autorin zu werden. Bei allen hat sich das irgendwie so ergeben. Das ist auch kein Ausbildungsberuf. Man kann zwar literarisches Schreiben oder szenisches Schreiben studieren, aber über Kinder- und Jugendliteratur wird dort kaum etwas unterrichtet. Manchmal wird einer von uns für ein Kurzseminar eingeladen. Umgekehrt ist es aber so, dass viele renommierte Autorinnen und Autoren der Erwachsenenliteratur dann auch mal ein Kinderbuch schreiben. Das geht manchmal gut. Es gibt ganz hervorragende Beispiele dafür, aber meistens eben doch nicht. Und was ist gut? Was ist weniger gut und was geht gar nicht? Dafür gibt es auch in der Kinder- und Jugendliteratur Kriterien. Und soweit ich weiß, wird nur bei Freigeistern ausschließlich darüber gesprochen. Aber auch mit viel Humor. Das ist einzigartig. Und ich freue mich, dass es dieses Format schon so lange gibt und dass ich dort selbst zu Gast sein durfte mit meinen Büchern. Mein letztes Buch, das handelt von zwei Freunden, die nicht der Norm entsprechen. Zwei Außenseiter, denen der Zugang zur Gesellschaft verweigert wird. Die dürfen da nicht rein, die passen da nicht hin. Vor allem der eine von beiden sieht anders aus. Der ist fremd. Vor so etwas hat man Angst. Und er wird mit den üblichen rassistischen Frauen oder religionsfeindlichen oder homophoben Sprüchen fertig gemacht. Aber weil er lustig und unterhaltsam ist, verschafft er sich Zugang zur Gesellschaft, bekommt sogar das höchste Amt, obwohl er nicht die geringsten Voraussetzungen dafür mitbringt, aber er hat großzügig Dinge verschenkt, die ihm gar nicht gehören und Versprechungen gemacht, die unmöglich zu erfüllen sind und bringt am Ende sogar die ganze Gesellschaft in Lebensgefahr. Mich interessiert dabei weniger der Konflikt zwischen Gut und Böse, sondern warum die Guten auf einmal böse werden und ob wir etwas dagegen unternehmen können. Das ist ein ernstes Thema, das kann man mit Kindern durchaus besprechen. So habe ich das in meinem Buch Arschbombe verboten gemacht. Das handelt von einem blinden Huhn, das dem Zugang zu einem öffentlichen Schwimmbad verweigert wird, weil dort nur Enten zugelassen sind. Aber durch leere Versprechungen, zum Beispiel ab morgen gibt es Pommes für alle, wird das Huhn, das blind ist und nicht Schwimmer, sogar zum Bademeister gemacht. Und bei einem aufkommenden Unwetter befiehlt es den Enten im Wasser, niemand verlässt das Schwimmbecken. Nirgendwo seid ihr bei Blitz und Donner sicherer aufgehoben als im Wasser. Das geht dann doch alles gut. Das ist ein Sommerbuch, aber der nächste Sommer kommt bald und Freigeistern ist seiner Zeit sowieso immer ein bisschen voraus. Deshalb sage ich an dieser Stelle von ganzem Herzen Pommes für alle oder vergnügliche Weihnachten.
Hallo. Ich bin Dieter Zipfel. Ich bin Autorin und ein großer Christine Knödler-Fan. Wir kennen uns, weil wir einmal auf dem gleichen Festival eingeladen waren und ich war auch schon mal Gast in ihrem Podcast. Außerdem liebe ich Christines scharfen, schlauen und warmen Blick auf Kinder- und Jugendliteratur. Und ich bin so unendlich dankbar, dass es sie in dieser Branche gibt. Ich stelle euch mein Buch Leben, Sterben und Kaninchen vor, das in diesem Jahr im Hansa Verlag erschienen ist. Es ist ein von Raun Flügenring illustriertes Buch für alle ab 5 Jahren und es fängt an mit einer Frage. Die Frage ist, wie ist es gerade, du zu sein? Ich finde, diese Frage kann man sich gar nicht oft genug stellen. Wie fühlt sich das Leben, dein Leben gerade an? Kribbelt es in den Händen? Sind die Füße vielleicht kalt? Hast du noch den Geschmack von deinem Frühstücksmüsli auf der Zunge? Und wo genau schmeckst du es? Wenn ich Lesungen aus dem Buch mache, sage ich manchmal, und vielleicht möchtest du jetzt mitmachen, mach mal die Augen zu. Und dann frage ich, was siehst du? Die schönste Antwort bisher war, ich sehe alles, was gestern passiert ist. Jedenfalls in dem Buch geht es um das Leben, das Schöne und das Schreckliche daran und wie der Tod damit zusammenhängt.
Stell dir vor, du bist ein Aal. Sagen wir, du bist 23 Jahre alt und lebst in einem stinknormalen Kanal irgendwo in Schleswig-Holstein. Und eines Tages, du weißt selbst nicht warum, musst du los. Du spürst so ein Ziehen in der Brust und schwimmst einfach los. Lässt alles hinter dir, was bis jetzt dein Leben gewesen ist. Sogar deinen Kumpel Frank, die Brasse. Du schwimmst und schwimmst und weißt nicht wohin, aber wie an der Schnur gezogen. Zurück zu dem Ort, von dem du kommst. Tausende Kilometer, ohne anzuhalten, ohne zu fressen. Immer weiter, grob Richtung Bermuda-Dreieck. Das klingt fast erfunden, ist es aber nicht. Seit 70 Millionen Jahren gibt es Aale auf der Erde. Die haben sich ernsthaft noch mit Dinosauriern die Plansche geteilt. Und sie können besser riechen als Trüffelschweine. Ihr Blut ist giftig. Sie verwandeln sich in ihrem Leben dreimal. Nicht wie eine Raupe einmal zum Schmetterling, nein, dreimal. Sie können 4 Jahre ohne Fressen auskommen. Und egal mit wie viel Aufwand und Technik wir Menschen sie verfolgen, überwachen und untersuchen, sie geben ihr großes Geheimnis nicht preis. Geheimnis? Ja, verdammt, ihr Geheimnis. Welches Geheimnis? Ja, das steht in unserem Buch. Und alles, was Menschen zu diesem großartigen Aal einfällt, ist, das ist unser Fisch des Jahres. Lässt unseren Aali kalt, aber ja, der Aal ist der Fisch des Jahres 2025. Es ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, dass zwischen Dieter und mir diese Idee entstanden ist, ein Buch über Aale zu machen. Nachdem wir einem Forscher zugehört hatten, der über diese unfassbare Lebensgeschichte sprach, da dachten wir als Geschichtenerzähler irgendwie einfach nur, wow, in der Geschichte ist echt alles drin, da muss man gar nichts dazu erfinden. Wir haben dann aber trotzdem ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis wir die genau richtige Form gefunden hatten. Eine Mischung aus Sachbuch und Aal-Biopic. Und zum Glück durften wir mit der fantastischen Nele Brönner zusammenarbeiten. Nele ist voller Inbrunst mit uns abgetaucht und hat die besten Farben und Formen für Aali gefunden. Und auch das ganze Mayrisch-Team hat feinste Arbeit geleistet. Andrea Pieper, Jan Oberländer, Nefeli, Daniel, Peter. Vielen, vielen Dank an euch alle, weil so ein Buch macht man nie allein. Also nochmal. Das Buch heißt Aali muss los. Es erschien bei Huckepack im Mayrisch Verlag, geschrieben von Dieter Zipfel und mir, Finola Heinrich, und illustriert von Nele Brönner. Und wir freuen uns alle sehr, dass wir hier dabei sein dürfen bei Christine und bei Freigeistern. Einem Podcast, der uns alle hier schon seit Jahren begeistert, weil er Kinderliteratur so ernst nimmt, wie sie es verdient. Also, Flosse weg vom Räucheraal und frohe Ostern. Euer Finn.
Mein Name ist Sarah Jäger und ich war im Oktober zu Gast beim Freigeistern-Podcast und durfte eine Stunde lang sehr, sehr nett mit Christine Knödler über meine Bücher sprechen. Christine Knödler kenne ich jetzt, glaube ich, ungefähr seit 5 Jahren. Damals hat sie mir mit anderen Jurymitgliedern das Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium verliehen. Und auch da fing es an mit einem ungefähr eine Stunde dauernden Gespräch. Wir telefonierten und das ist vielleicht so der rote Faden, der uns miteinander verbindet, dass wir in unregelmäßigen Abständen sehr, sehr nette Gespräche miteinander führen. Und in der Podcast-Folge ging es auch um meinen aktuellen Roman, der im September bei Rotfuchs erschienen ist. Das Feuer vergessen wir nicht. Und Christine hat mich gebeten, jetzt Werbung für diesen Roman zu machen. Und das fällt mir gar nicht so leicht, weil ich das mit der Eigenwerbung doch immer so ein bisschen schwierig finde. Aber ich probiere es einfach mal. Also der Roman liegt mir wirklich sehr am Herzen. Es geht um die Bedeutung des eigenen Lebens. Es geht um die Bedeutung der eigenen Geschichte und auch die Frage, wer erzählt diese Geschichte. Es geht um die Frage, was bleibt von uns in 100 Jahren. Man kann das Ganze aber auch einfach nur als eine Liebesgeschichte lesen. Mir war es damals wichtig, ja, der Welt eine Umarmung zu schenken und ein bisschen Hoffnung zu geben. Und das passt doch vielleicht ganz gut zu Weihnachten.
Ich bin Jörg Mühle. Ich schreibe und illustriere Kinderbücher und ich höre gerne Kinderbuch-Podcasts. Deshalb freue ich mich sehr, dass mir Christine, deren Karriere ich schon lange aufmerksam verfolge und die mir über die Jahre zu einer guten Freundin geworden ist, hier und jetzt die Möglichkeit geboten hat, Beruf und Hobby zu verbinden. Denn es gibt ein neues Bilderbuch von mir, das ich wärmstens empfehlen kann. Nach zwei für mich, einer für dich und Morgen bestimme ich, ist im Moritz Verlag ein neues Buch mit Bär und Wiesel erschienen. Es heißt, das war doch keine Absicht. Da hat's nachts kräftig geschneit. Darum haben der Bär und das Wiesel nun viel zu tun. Die beiden räumen Schnee, das Wiesel ist mit einem Handfeger zugange, der Bär gräbt sich mit einer Schneeschaufel durch die Schneemassen und schmeißt große Ladungen davon hinter sich. Da passiert es. Hey, ruft das Wiesel, du hast mich gerade voll mit Schnee beworfen. Wie wär's denn mal mit einer Entschuldigung? War doch keine Absicht, brummt der Bär. Das spielt keine Rolle, meint das Wiesel. Wenn du jemanden richtig schlimm mit Schnee beschmeißt, musst du um Entschuldigung bitten. Das gehört sich so. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass du was abbekommen hast, nuschelt der Bär. Sonst hätte ich mich natürlich sofort. Ich habe Aua gerufen, unterbricht ihn das Wiesel. Das hast du ganz genau gehört. Aber das hat doch gar nicht wehgetan, sagt der Bär. Das kannst du nicht wissen. Du hast keine Riesenladung Schnee ins Gesicht bekommen. Da könnte sogar was gebrochen sein.
Dann wärst du selber schuld. Du siehst doch, dass ich hier zu tun habe. Du musst schon aufpassen, wo du rumwuselst. Ich habe hinten schließlich keine Augen.
Bitte mich einfach um Entschuldigung. Dann sind wir wieder Freunde.
Naja, der Bär will nicht so recht, doch das Wiesel ist ja sehr nett und vernünftig und es will ja auch, dass der Bär was lernt. Also geht es ganz Pädagoge auf den Bären zu und erklärt, um Entschuldigung zu bitten, ist gar nicht schwer. Und du wirst sehen, danach fühlst du dich gleich viel besser. Komm, ich zeig dir, wie das geht. Und weil man spätestens jetzt wirklich die Bilder braucht, um zu sehen, warum dem Bären am Ende Entschuldigung sogar Spaß macht und wie die Lage eskalieren kann, wenn Entschuldigungen nicht von Herzen kommen, mache ich an dieser Stelle Schluss. Aber nicht ohne vorher noch ganz schnell auf die feine Buchhandlung Cumulus in Berlin hinzuweisen, in der es gerade tolle Veranstaltungen und eine interessante Ausstellung mit Material und Originalzeichnungen aus den Büchern gibt. Das war doch keine Absicht von Jörg Mühle, erschienen im Moritz Verlag.
Hallo, willkommen. Ich bin Nicola Ruperz. Auch dieses Jahr freue ich mich riesig, mir Kälte freinehmen zu dürfen, um ein Buch vorzustellen. Ein eigenes Buch diesmal, ein Lyrikband. Danke, liebe Christine, von Herzen. Christine ist mir nämlich immer wieder mit ihrer Begeisterung für Poesie begegnet. Erstmals, als sie meinen Kinderroman »Die unglaubliche Geschichte von Wenzel, dem Räuber Kawinski, Strupp und dem Suseldrusel« rezensiert hat, durch den das Suseldrusel als penetrant dichtendes Wesen tanzt. Und später dann wieder bei ihrem so schrägen wie lyrischen Buchprojekt »Das Schaf im himmelblauen Morgenmantel«. Gedichte also und in diesem neuesten Fall Gedichte für Erwachsene. In bester Unordnung heißt der Band, er ist diesen Herbst im Wehrhahn Verlag erschienen. Am Anfang steht ein begleitender Essay von Andreas Platthaus, in dem er von Witz und Würde spricht. Letztere groß und klein geschrieben, denn Würde bzw. ihre Beachtung würden wir uns natürlich alle wünschen. Zunächst die der Dinge, in denen Geschichte steckt und Geschichten. Hüte, Bücher, Tintenfässer, Zähne. Und schon sind wir beim Menschen, der mit diesen Dingen hantiert. Ist ein Zahn ein Ding? Auf jeden Fall etwas, das bleibt, mitunter Jahrmillionen. Auch Häuser sind Dinge, aber sie sind noch mehr, ein Zuhause, selbst wenn es nur noch ein gedankliches ist, weil ja auch Häuser vergehen. Wir wissen es alle von Proust und Häuser, Straßen, Avenuen sind flüchtig, ach, wie die Jahre. Flüchtig sind natürlich auch wir, nicht nur unsere Körper inklusive unserer Zähne irgendwann, sondern genauso unser Geist, unsere Persönlichkeit. Selbst wenn wir Maschinen erfinden in der Hoffnung, uns einander zu erhalten, entgleiten wir uns doch früher oder später durch irgendeine Öffnung, die es dichtend aufzuspüren gilt, ob es nun töricht oder weise ist, ob wir uns womöglich dorthin weisen lassen müssen. Auch das kommt vor in dem Lyrikband. Seine beiden Teile sind dementsprechend mit Zeitweise und Weisezeit überschrieben. Um eine außergewöhnliche Zeit geht es auch in dem Gedicht, das ich euch beispielhaft vorlesen möchte. Eine herausstechende Zeit in einem herausstechenden Haus. Einige von euch kennen es, nämlich das gotische Haus in Echternach. La Maison Gothique. Im gotischen Haus in Echternach stammt das Gebälk aus dem Holz eines Baumes, der laut Dendrochronologie anno 1299 fiel. 3,5 Fenstersteine sind erhalten, die restlichen repliziert. Auch die Rosen rund um den Hof geben sich historisch, von Belisis bis Charles de Mille. Und das Geläut der Gießer Rührtschi und Mark, 9 Glocken von F0 bis C2, kommt morgens von der Abtei her meinem Wecker zuvor. Im gotischen Haus in Echternach gibt es statt Schreibtisch eine armlange Leibung als klösterlichen Sitz für meinen MacBook und mich. Und das Skriptorium setzt sich fort, fügt 28 weitere Tage an 725 Jahre.
Hallo, ich heiße Susanne Strasser und bin Illustratorin und Autorin aus München. Liebe Christine, vielen Dank für die Einladung, wieder bei Freigeistern dabei zu sein. Sehr gerne nutze ich die Gelegenheit, sogar zwei meiner Bücher kurz vorzustellen. Beides sind Bilderbücher. Der Titel des ersten Buches lautet »Wie war's heute?« Geschrieben hat es Nicola Huppertz. Ich habe es illustriert und erschienen ist es im Hansa Verlag. Für Kinder ab 3 Jahren. Nicola Huppertz erzählt darin sehr einfühlsam von Eike, einem Kindergartenkind. Eike wird von seinem Vater aus dem Kindergarten abgeholt. Und wie jeden Tag fragt er ihn, na, wie war's? Doch Eike tut sich schwer, darauf zu antworten. Er weiß nicht, wie es war. Ob gut oder ob blöd. Zu Hause im Garten taucht er in eine Fantasiewelt ein. Die Tiere, die Sonne, der Ahornbaum, sie sprechen mit ihm und lassen das Erlebte des Tages lebendig werden. Diese Reise in die Fantasie hilft Eike, die Eindrücke des Tages zu ordnen und darüber zu reflektieren. Und am Ende weiß er sogar auch, was er dann seinem Vater auf die Frage, wie war's heute, antworten kann. Als mir der Hansa Verlag das Projekt angeboten hat, war ich sofort von Nicola Huppertz verdichteter Sprache eingenommen. Ihr gelingt es tiefgründig, ohne jegliches Pathos über Gedanken und Gefühle zu schreiben. Und dabei bleibt auch noch Raum für Reflexion. Die Schwierigkeit für mich als Illustratorin lag darin, die unterschiedlichen Erzählebenen ins Bild zu bringen. Einerseits ist da die Realität des Kindergartens und Eikes Zuhause. Dann seine fantastischen Erlebnisse im Garten und gleichzeitig auch Eikes Gedanken an die Ereignisse im Kindergarten. Ich habe mich dann dafür entschieden, mit zwei unterschiedlichen Illustrationsstilen und warmen Farben zu arbeiten und hoffe, dass es mir so gelungen ist, Eikes innere und äußere Welt sichtbar zu machen. Wie war's heute? Ist eine feinsinnige Geschichte und gleichzeitig eine Einladung an Eltern und ErzieherInnen, mit ihren Kindern gemeinsam nachzudenken, wie der eigene Tag war. Ein ideales Buch, um mit Kindern auf spielerische Art über Gefühle und Gedanken ins Gespräch zu kommen. Nun zu meinem zweiten Buch, das ich vorstellen möchte. Der Titel lautet »Rutsch doch, Dachs«. Erschienen ist es im Peter Hammer Verlag. Es ist inzwischen mein 10. Pappbilderbuch aus einer Reihe für die Kleinsten ab circa 2 Jahren. Es sind lustige, lautmalerische Reihengeschichten aus der Erfahrungswelt von Kleinkindern. Schauplatz der Geschichte ist dieses Mal, der Titel lässt es erahnen, der Spielplatz und die große Rutsche. Bereits auf dem Cover entfaltet sich das ganze Drama der Geschichte. Dax will rutschen. Tap, 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 tap. Schon ist er oben. Oh, ist das hoch? Dax rutscht nicht. Wolf will rutschen. Stapf, 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 stapf. Schon ist Wolf oben. Rutsch doch, Dax, ruft er. Doch Dax rutscht nicht. Wolf muss warten. Und so gesellen sich nach und nach weitere rutschwillige Tiere zu den Wartenden hinzu. Die Warteschlange wird länger und länger. Bis das Kind hinzukommt. Denn Kind will zwar rutschen, aber nicht warten. Pom, 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 schon ist es oben. Aber auf der anderen Seite der Rutsche. Frechheit. Wie es nun weitergeht, ob der Dax rutscht und wenn ja, wie, will ich an dieser Stelle nicht verraten. Aber natürlich gibt es für die Kleinsten ein Happy End. Rutsch doch, Dax ist eine witzige Spielplatzgeschichte vom Zweifeln und Mutigsein, vom Geduld haben müssen und von Empathie. Denn jedes Kind kennt die beschriebene Situation auf der Rutsche. Egal, ob als zaudernder Dax, in der Warteschlange oder eben als das Kind und kann sich darin wiederfinden. Ich wünsche viel Spaß mit den Büchern. Rutsch doch, Dax. Und wie war's heute?
Mein Name ist Nils Mohl, moin aus Hamburg. Ich bin Freigeist und Stammhörer, war selbst einmal Gast im Podcast und ich finde dieses Projekt irre wichtig. Ich bin Fanboy, würde ich sagen, denn es fehlt tatsächlich an Formaten, in denen die Protagonisten der Kinder- und Jugendbuchszene als Künstlerinnen und Künstler sonst zu Wort kommen, was erstaunlich genug ist eigentlich. In absehbarer Zukunft ist das natürlich dann anders, dann wird die Welt eine bessere sein, dann werden in den Buchhandlungen die Bücher, die auch jungen Menschen zugänglich sind, einfach immer vorne im Schaufenster stehen und auf den großen Tischen liegen. Allen Akademien und Instituten, die mit Literatur befasst sind, stehen dann Texte mit einer kindlichen und jugendlichen Perspektive ganz hoch im Kurs. Ja, die werden die Bestsellerlisten füllen und die Diskurse bestimmen und die großen Preise einheimsen, denn damit fängt ja schließlich alles an. Man wird sich wundern, dass es nach Kästner so viele Jahrzehnte gedauert hat, bis wieder jemand aus dem Bereich Kinder- und Jugendliteratur den Büchnerpreis zuerkannt bekommen hat. Aber danach wird es dann eben jahrzehntelang für die anderen sauschwer bis unmöglich, für die Belletristinnen und Belletristen. In dieser Zukunft wird übrigens auch viel weniger über Renten- und Militärausgaben diskutiert werden und mehr über die Bildung, so mit Schwerpunkt auf Konzepten, die, was weiß ich, durch künstlerische Tätigkeiten die Wahrnehmung schärfen und die Kreativität anregen und die Ausdrucksfähigkeit verbessern. Das wird Talkshow-Dauerthema versprochen. Aber gut, wir haben Freigeister und da ist die Zukunft schon da. Und damit dann jetzt zu meinem Rückblick auf mein persönliches Buchjahr. Im März ist mein Roman Engel der letzten Nacht erschienen. Und das Cover ziert ein Motiv des Hamburger Street-Art-Künstlers Brozilla, der im bürgerlichen Leben Gerrit Fischer heißt und als Sozialarbeiter tätig ist, unter anderem mit suizidalen Jugendlichen. Und wenn er sich mit diesem verzweifelten jungen Menschen das erste Mal trifft, erzählt er ihm, dass sein Job ist, Werbung fürs Leben zu machen. Das erzähle ich jetzt auch deshalb, weil ich denke, das ist genau das, was Engel der letzten Nacht auch tut. In dem Roman begegnet ein 17-jähriger Abiturient im Hamburger Nachtleben ein Mann, der behauptet, sein Schutzengel zu sein. Und der Held der Geschichte trifft danach während der nächsten Stunden auch noch eine Reihe weiterer Leute, die sich ihm öffnen. Es ist wie ein Blick nach vorn auf das, was das Leben für ihn noch so zu bieten hat. Wenn ich Fußball-Weltmeister wäre, wäre ich mit diesem Buch sehr wahrscheinlich Bestseller-Autor geworden. Es gab tolles Lob für diesen Roman. Das Hamburger Abendblatt schrieb zum Beispiel: Christoph Kramer, so geht das, das neue Buch von Nils Mohl ist richtig gut. Ich weiß nicht, ob Fußball-Weltmeister Christoph Kramer sich mein Buch angeschaut hat, aber ich habe gesehen, sein Buch lief super. Auch ein Kinderroman schüttelt ja manch einer einfach so aus dem Ärmel, hört man. Ich muss zugeben, ich habe 54 Jahre gebraucht, bis ich es erleben durfte, dass mein erster erscheint. Das war im Juli. Die Insel der Schlasocks heißt der. Ein Abenteuerroman, ein Inselroman mit Monstern. Und ich war selten so verknallt in ein eigenes Buch nach Erscheinen wie in dieses. Ich finde, es ist handwerklich ziemlich gelungen und es hat vor allem sagenhaft tolle Illustrationen. Die sind von Michael Rohr und allein deshalb lohnt es sich, da mal hineinzublättern. Inzwischen hatte ich rund 30 Lesungen mit diesem Buch und jede einzelne war ein Fest. Und trotzdem sticht eine heraus, und zwar im Oktober in Siegen habe ich einmal vor knapp 400 Kindern gelesen. Das war anlässlich der Aktion Siegen liest ein Buch. Und das war Punkrock. Danach habe ich mich gefragt, wie Popstars das machen, die vor 4.000 oder 40.000 Menschen bejubelt werden. Ich war jedenfalls noch Tage später total berauscht. Und das war dann schon wie vorgezogenes Weihnachten. Und damit dir, liebe Christine, und allen Zuhörenden ein frohes Fest und natürlich nur das Beste für 2026.
Hallo zusammen, mein Name ist Nele Palmtag, Illustratorin aus Hamburg, und ich freue mich, dass Christine uns so herzlich aufgefordert hat, eines unserer Bücher hier vorzustellen. Mein Beitrag für heute ist das Buch Hört mal, welches im Kunstanstifter Verlag Anfang des Jahres erschienen ist. Hört mal ist ein Brüllepost-Leporello, angelehnt an das Spiel Stellepost, nur viel lauter. Ihr könnt euch mal gehackt legen, schreit ein wilder Zausel, der einen Einkaufswagen durch eine belebte Straße schiebt. Ihr könnt euch mal gehackt legen? Was will der Mann? Was meint der? Die Leute auf der Straße sind erstaunt, erschrocken und manche neugierig. Sie drehen sich um, sie recken die Hälse. Meint er mich? Und so hüpft das Gehörte lautmalerisch die Straße hinunter. Ein buntes Völkchen ist hier unterwegs, Mütter mit Lastenfahrrädern, verliebte Jungs, neugierige Kinder, tätowierte Kiezgrößen. Eine Frauendemo zieht vorbei und Leute haben Teile der Straße mit einem Urban Gardening Projekt besetzt. Und in typischer, jeder kreist um sich Manier, versteht hier jede und jeder etwas anderes, bezieht das Gehörte auf sich. Ihr könnt euch mal gehackt legen? Die Polizei neben dem Spielplatz versteht empört, er will sich nackt ins Gras legen? Die ältere Dame, die ihren Mann im Rollstuhl schiebt, fragt ungläubig, er will mal meinen Mann pflegen? Der Straßenmusiker zu seinem Hund, er will, dass wir was abgeben? Ein witziger Nonsens, ein lyrisches Spiel setzt sich in Gang. Die Worte hüpfen die Straße mitten auf dem Kiez herunter und wieder zum zauseligen Schreier zurück. Man kann immer weiterspinnen, was hier wohl wer verstehen würde, zum Beispiel das Baby mit dem Schnuller im Mund. Die Autorin Rieke Trust und ich kannten uns bis dato nicht, obwohl wir beide in Hamburg leben, fast im selben Viertel. Umso schöner war es, Rieke über diesen Text kennenzulernen. Ich konnte gleich was anfangen mit diesem Kerl, der so schreit und von dem man nicht so genau weiß, was er will und ob er einen meint. Susi Tiersfelder und Lena Anlauf vom Kunstanstifter Verlag in Mannheim ging es offensichtlich genauso. Was für ein Glück für mich, dass ich als Illustratorin Teil dieses witzigen und ungewöhnlichen Wörterspiels sein durfte. Und dass der Kunstanstifter Verlag so furchtlos gegenüber Buchanfängen wie »Ihr könnt euch mal gehackt legen« ist und dass er so gewissenhaft darin ist, die richtige Form für das jeweilige Buchprojekt zu finden. So waren wir uns direkt einig, dass für diese Situation der Gleichzeitigkeit, dieser langen Straßenszene, wo vorne gerufen und hinten verstanden wird, die zwar im Buchhandel ungewöhnliche, aber für dieses Projekt absolut passende Form, das Leporello ist. Das Leporello erlaubt, dass unser Blick über alle Seiten gleichzeitig gleiten kann wie ein One-Shot im Film, also ohne Schnitte. Die Unterbrechungen, die ein Umblättern im Buch mit sich bringt. Zusammengefasst, hört mal ein Brüllepost-Leporello, 2025 im Kunstanstifter Verlag erschienen, Text und Idee von Rieke Trust, weitergesponnen und illustriert von Nele Palmtag. Ausgefaltet misst das Leporello 1,10 Meter und kann ausgezogen, wunderbar umrundet und als ganze Straßenszene betrachtet werden. Liebe Grüße an euch alle. Tschüss.
Hallo, ich bin Juliane Pickel, Autorin aus Hamburg, und ich freue mich sehr, dass Christine mich eingeladen hat, bei dieser Folge ihres tollen Freigeistern-Podcasts mitzumachen. Ich war im Sommer schon mal zu Gast bei Freigeistern. Christine und ich haben uns aber schon vor ein paar Jahren kennengelernt, als gerade mein erster Jugendroman Krummer Hund erschienen war. Heute stelle ich aber mein zweites Buch vor, das heißt Rattensommer, ist bei Gebelz und Gelberg erschienen und ab 14 Jahren empfohlen. Das Cover des Buchs hat Jörg Hülsmann gemacht. Rattensommer ist jetzt ein ziemliches Kontrastprogramm zur grauen, kalten Vorweihnachtszeit. Die Geschichte spielt nämlich in dem heißesten Sommer, den man sich quasi überhaupt vorstellen kann. Es geht um die Freundinnen Lou und Sonny, 15 und 16 Jahre alt, die sich schon ihr Leben lang kennen und in einer Art Symbiose verbunden sind. Und damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, lese ich einen kurzen Abschnitt, in dem Lou diese Verbindung beschreibt. Unsere Eltern haben früher nebeneinander gewohnt, deshalb kennen wir uns schon seit wir Babys waren. Ich bin mir aber sicher, dass sich unsere Seelen schon getroffen haben, bevor sie sich unsere Körper ausgesucht haben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Sonnys Blut durch meine Venen fließt. Und oft spricht sie aus, was ich gerade denke. Dabei sind wir so unterschiedlich, als wären wir in zwei verschiedenen Galaxien aufgewachsen. Sonny und ich, das funktioniert ungefähr so. Sonny, dicke Hose, ich, Kaninchen, Vorschlange. Sonny, was kostet die Welt? Ich, wann geht sie unter? Sonny wirft einen Stein, ich bezahle die kaputte Scheibe. Wir sind immer zusammen. Die anderen in der Schule nennen uns die Zwillinge. Aber sie verstehen das nicht. Sonny und ich, wir sind nicht zwei Gleiche. Sonny und ich, wir sind zwei Hälften eines Ganzen. In diesem heißen Sommer mischt sich in diese Freundschaft zwischen den beiden jetzt plötzlich noch was anderes und sie kommen sich näher. Und es passiert noch was. Dazu muss man wissen, dass Sonnys Mutter vor einigen Jahren getötet wurde und ihr Mörder, wie Sonny ihn zumindest nennt, wird jetzt aus dem Gefängnis entlassen. Sonny will sich nun an ihm rächen und wird dabei immer besessener und sie will, dass Lou ihr dabei hilft, was Lou wiederum aber in heftige Konflikte stürzt. Das Ganze spitzt sich ziemlich dramatisch zu und lässt die beiden Freundinnen immer weiter auseinanderdriften, was vor allem Lou in große Not bringt. Der Roman ist vor allem eine Freundschaftsgeschichte. Es ist ein queerer Roman, der aber das Queersein nicht in den Mittelpunkt stellt und schon gar nicht zum Problem macht. Es ist auch ein bisschen ein Krimi und eine Familiengeschichte. Es gibt viel Drama, aber es gibt auch viel Humor. Das war's von mir. Vielen Dank und allen eine gute Zeit.
Hallo, ich bin Silke Klemann und ich arbeite als Autorin und literarische Übersetzerin, vor allen Dingen aus dem Spanischen. Wir kennen uns von der Juryarbeit bei den Münchner Literaturstipendien, Bereich Kinder- und Jugendliteratur. Da waren wir vor ein paar Jahren zusammen und da wir beide hier in München wohnen und sogar beide im schönen Westend, haben wir das Glück, immer mal wieder zusammenzutreffen auf den verschiedenen Literaturveranstaltungen oder auch einfach mal so im Park. Und es ist immer ein Fest, das Gespräch mit dir fortzusetzen über ja Bücher natürlich, aber auch andere Dinge, die das Leben so beinhaltet. Also ich danke dir für die Einladung und möchte heute einen Gedichtband vorstellen von Maria José Ferrara, den ich dieses Jahr übersetzt habe für den Münchner Hagebutte Verlag. Ein ganz toller kleiner Indie-Verlag, den ich allen sehr warm ans Herz legen möchte, die ihn noch nicht kennen. Und auch dieses Buch ist wie eigentlich alle im Hagebutte Verlag ganz toll gestaltet. Das macht Martin Pflanzer, der Verleger, immer selbst. Es sind neben den Texten auch noch Fotografien von Rodrigo Marin enthalten, die also das Buch wirklich zu so einem, ja, sehr, sehr schönen Gesamtobjekt machen. Und es handelt sich um ein, ich würde sagen, wirklich poetologisches Langgedicht, erzählt ein bisschen wie eine Geschichte von einer ja, Zivilisation, die eher nicht menschlich ist, auch nicht tierisch, man weiß nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall, die entsteht in so einer Waldlichtung, wächst und verschwindet dann auch wieder. Das alles wird erzählt in den kurzen Texten. Und es hat so eine ganz eigene Stimmung, ja, ganz eigenen Zauber, der auch aus dem Geheimnisvollen erwächst, der sehr gut wirklich mit diesen Naturbildern von Rodrigo Marin korrespondiert. Und ist für mich auch so ein bisschen schon ein Schlüssel zu den Werken irgendwie von Maria José Ferrara, von der ich jetzt kurz noch zwei Empfehlungen hinterher schieben möchte. Kinderlyrik, also eher der Bereich, in dem wir uns ja auch kennengelernt haben. Da sind nämlich auch zwei Bände bei Hagebutte erschienen in meiner Übersetzung. Das ist einmal »Als du Wolke warst«. Sehr schöner Band. Lass uns jetzt zum Himmel blicken. Sprechen wir von dem Tag, als du, bevor du warst, Wolke warst. Das ist eine meiner Lieblingszeilen. Wunderbar auch illustriert von Azul Lopez mit Bildern, die einen, ja, wo man nochmal in ganz andere Geschichten eintauchen kann, wenn man sich darauf einlässt. Und der andere Band heißt Zwischen dem Gras. Der stand mit auf der Liste der Lyrikempfehlung für Kinder 2025. Auch wieder Maria José Ferdada, illustriert von Azul Lopez, meine Übersetzung, mit Anleitung, wie man ein Gedicht findet. Also ich wünsche viel Freude mit diesen Titeln und der Welt der Lyrik und schöne Weihnachts-Adventszeit. Bis bald, liebe Christine. Ciao.
Hallo, mein Name ist Martin Pflanzer. Ich bin Verleger im Hagebutter Verlag und bedanke mich sehr für die Einladung und freue mich, dass ich hier auch ein Buch vorstellen darf. Meine Verbindung zu Freigeistern ist, dass ich vor kurzem die Podcastmacherin Christine Knödler kennengelernt habe über Bayerns beste Independent-Bücher. Das ist eine jährliche Hotlist für unabhängige Verlage in Bayern. Und dieses Jahr war auch ein Titel aus meinem Verlag ausgezeichnet. Und da hatte ich das Vergnügen, von Christine Knödler interviewt zu werden und für den begleitenden Podcast eingeladen zu sein. Und ich finde es natürlich toll, jetzt Freigeistern entdeckt zu haben und habe mir da auch einiges angehört und finde es echt toll, dass da ebenfalls die Menschen hinter den Büchern zu Wort kommen und vor allem die Kinder- und Jugendliteratur so wertgeschätzt wird. Ja, und das führt mich zu meinem Buchtipp, was eben auch ein Kinderbuch ist, und zwar Im Reich der verlorenen Dinge von Claudia Kaiser und Martin Lickleder. Es ist ein Roman für Kinder, so ab dem Grundschulalter zum Vorlesen oder selber lesen. Also ab 8 Jahren ist optimal oder wenn man das selber lesen möchte, vielleicht so erst ab 10, weil das Buch schon umfangreicher ist, also circa 250 Seiten, aber ist natürlich lesefreundlich und kinderfreundlich gesetzt. Und ja, um was geht das? Im Buch geht es um die 10-jährige Ivy, die auf der Suche nach ihren 7 Sachen ist. Und das sind tatsächlich 7 Sachen, also von einer Strickmütze, die sie verloren hat, bis zu einem Jojo. Und bei dieser Suche landet sie dann auf mysteriöse Weise eben im titelgebenden Reich der verlorenen Dinge. Das ist eine Welt oder ein Land, sie weiß selber nicht, wo sie da jetzt gelandet ist, in dem alle Dinge, die je verloren wurden, auf riesigen Haufen liegen und ständig kommen auch neue nach. Also die fallen dann von oben herunter, weil ja ständig auch Dinge verloren werden. Und diese Dinge führen eine Art Eigenleben dort. Also alle machen, wofür sie gedacht sind. Der Besen kehrt, die Schuhe laufen und die Klamotten wollen unbedingt jemanden anziehen. Also jetzt am liebsten Ivy, weil sie auch der einzige Mensch ist in diesem Land, wo nur Dinge, Dinge, Dinge sind. Und das ist erst der Anfang, denn es folgt eine richtige Heldinnenreise, bei der Ivy auch einiges über diese Welt und ihre fantastischen Details erfährt und auch Freunde und Wegbegleiter findet, eben Dinge auch. Also ich will nicht so viel verraten, aber da ist sie auch schnell nicht mehr so ganz allein. Und muss auch wichtige Entscheidungen treffen. Also es bleibt spannend und auch sehr lustig. Und es steckt auch eine geschickte Konsumkritik zwischen den Zeilen, denn es herrscht ja auch heute ein totaler Überfluss an Dingen und dann ist es natürlich gut, wenn man seine 7 Sachen noch wertschätzt und überhaupt das Verlorene sucht. Ja, und ich durfte das Buch illustrieren. Normalerweise bin ich ja als Verleger hinter den Kulissen und bleibe da auch sehr gern, aber Claudia und Martin, die Autorin und der Autor, wollten unbedingt mich haben. Und so war es eine fantastische Erfahrung mit den beiden und mit dieser kreativen Aufgabe, eine neue Welt zu entdecken und zu bebildern, auch für mich. Ich komme ja eher aus der Kunstrichtung, bin also kein klassischer Illustrator, darum geht das bei mir auch mal recht wild zu. Und die Illustrationen spielen eben mit verschiedenen Elementen, mit konkreten, aber auch mit surrealen. Und auch stilistisch ist es ein Mix von Bleistiftskizze über Aquarell bis zu Acrylfarben und ich weiß nicht, was ich da alles noch verwendet habe. Und es geht also bunt und wuselig zu mit all den Dingen, die da kreuchen und fleuchen und Ivy natürlich mittendrin. Und die Illustrationen sind so ein bisschen wie das Buch eben selbst. Also ich hoffe, ich konnte das widerspiegeln, dass es eine sehr helle, bunte, fantastische Welt ist, ja, wo auch ja, Staunen und Humor eben auch ihren Platz haben. Übrigens habe ich auch von erwachsenen Leserinnen und Lesern und eben Vorlesenden begeisterte Rückmeldungen bekommen. Es ist einfach ein Thema, das alle Altersstufen interessiert. Jeder will wissen, wo die verlorenen Dinge geblieben sind. Ja, ich würde sagen, ein moderner Klassiker im Reich der verlorenen Dinge, erschienen im Hagebutte Verlag. Und soweit von mir. Vielen Dank für die Einladung und jetzt viel Spaß noch mit den weiteren Tipps. Ciao!
Hallo, ich bin Beate Theresa Hannecker. Ich bin Autorin und lebe mit meiner Familie in Regensburg. Ich habe die Christine kennengelernt, als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe. Das war das Rotkäppchen muss weinen und seitdem sind wir sehr gute Freundinnen geworden. Das Buch, das ich euch heute vorstellen will, ist mein Buch »Wenn Mama Fuchs schläft«. Es ist bei Gerstenberg erschienen und ist illustriert worden von der Christina Andres. Es ist ein Bilderbuch für Kinder ab 3 Jahren und es handelt von dem kleinen Fuchs, der in der Früh aufwacht, feststellt, seine Mutter schläft noch und damit überhaupt nichts anfangen kann. Auf die Idee zu diesem Buch bin ich gekommen, weil ich selber 2 Kinder habe, die jetzt mittlerweile groß sind, aber als sie klein waren, habe ich diese Zeit als sehr herausfordernd empfunden. Als Mutter geht man sehr oft über seine Grenzen hinweg und kümmert sich weiter um die Kinder, obwohl man eigentlich selber nicht mehr kann. Ich denke, dass Kinder früh für dieses Thema sensibilisiert werden sollten und ich glaube, dass mein Buch eine schöne Möglichkeit ist, sich mit dem Kind gemeinsam mit dem Thema Selbstfürsorge zu beschäftigen. Jetzt gebe ich euch einen kleinen Einblick in das Buch. An diesem Tag, an dem der Lichtstrahl den kleinen Fuchs weckt, sitzt Mama Fuchs nicht vor der Höhle. Der kleine Fuchs dreht sich einmal um sich selbst. Und da sieht er sie. Zusammengerollt in ihrem Bett aus trockenem Laub liegt Mama Fuchs und schläft. Ihr Bauch hebt und senkt sich sacht, ihre Augen sind geschlossen. Und als der kleine Fuchs sie mit der Nase anstupst, faucht sie ein bisschen im Schlaf, so wie Füchse es tun, wenn sie von wilden Mardern träumen. Ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht, wie es mit dem kleinen Fuchs weitergeht. Und falls ihr euch allgemein für meine Bücher interessiert, im nächsten Jahr erscheint direkt im Januar ein neues Bilderbuch von mir über die Gans Mathilda. Zum Abschluss möchte ich der Christine noch danken, dass ich bei den Freigeistern dabei sein durfte. Und euch allen anderen wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit.
Hallo, hier ist Lena Winkel und ich kenne Christine, weil ich hier im Freigeistern-Podcast seit ja ungefähr einem Jahr mittlerweile Comic-Rezensionen einspreche. Ja, in der Regel lobe ich Comics, die mir gefallen, über den grünen Klee und empfehle sie wärmstens. Und nun war es diesmal so, dass ich Christine schon sorgenvoll anschrieb im Hinblick auf die Lesen und Lesen-Lassen-Folge im Monat Dezember. Insofern ich die Idee gehabt hatte, diesmal für mein eigenes Buch ja sozusagen diese Klee-Aktion zu starten. Und nun hatte ich großes Glück, denn wiederum war es Christines Idee, die Weihnachtsfolge so aufzuziehen, dass tatsächlich alle, die hier ihren Senf beigeben dürfen, für ihr eigenes Buch Werbung machen sollten. Und das kommt mir wirklich ausgesprochen gelegen, weil es mir dann ein bisschen weniger peinlich ist. Und was für ein Buch ist es überhaupt? Es handelt sich um Tiere richtig zeichnen. Ja, am 27. November parallel bei Transkript und Jaja erschienen. Es handelt sich um ein Wendebuch. Von der einen Seite lässt sich der Theorieteil lesen und von der anderen Seite der komplementäre narrative Comic-Teil. Es geht in dem Buch um Tierdarstellungen in Comic und Bilderbuch, im Allgemeinen in der Illustration. Und die zugrunde liegende, dringende Frage ist, warum denn ausgerechnet in Kinderbuch und Comic, vor allem in der Kinderliteratur, überhaupt so viele Tiere und Tierkörper auftauchen? Denn ist das nicht ein bisschen verdächtig und ist das nicht ein weiteres Symptom unserer anthropozentrisch organisierten Welt? Warum diese hohe Dichte an Tieren in der Illustration? Und dieser Frage bin ich sozusagen auf 2 verschiedene Forschungsweisen, einmal eben klassisch-akademisch und einmal zeichnend, nachgegangen. Und man hört wahrscheinlich schon heraus, dass es sich um ein etwas spezielles Projekt handelt. In der Tat hätte ich das auch nicht realisieren können ohne die sehr freundliche Unterstützung von der VG Bildkunst sowie der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Also auch hier nochmal vielen Dank für die Förderung. Und es ist auch inhalts- und konzepttreu komplett vegan produziert. Und in der Mitte muss man es umdrehen. und was genau einen dann dazu antreiben soll, der jeweils anderen Hälfte dann eine Chance zu geben, je nachdem, aus welcher Ecke ihr kommt. Ihr kommt vielleicht dann doch eher aus der Illustrationsecke und fragt euch vielleicht, warum soll ich mir den wissenschaftlichen Teil geben? Nun ja, das beantwortet das Buch dann hoffentlich selbst. Ja, und ich weise auch gerne darauf hin, es ist nicht nur bei zwei Verlagen erschienen, es besteht nicht nur aus zwei Teilen. Nein, es wurde auch tatsächlich doppelt bepreist. Einmal aus der Theorie-Ecke mit dem Roland-Felske-Preis und einmal mit dem Berthold-Leibinger-Preis als Finalist. Das finde ich insgesamt höchst erstaunlich. Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin noch überaus glücklich, dass dieses Buch endlich existiert. Es war dereinst meine Masterarbeit und es hat eine Weile gedauert, die ganze Produktion und Herstellung auf die Beine zu stellen. Und jetzt ist es da und ihr könnt es bestellen bei Transkript oder Jaja oder natürlich einfach im Buchladen um die Ecke. Ihr wisst schon. Ja, und ich danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich und verspreche, dass ich in Zukunft dann wieder andere Comics loben werde.
Hallo, ich bin Jana Fuhrmann und ich kenne Christine, weil sie in diesem Jahr meinen Debütroman »Dann kannst du nicht mehr wegsehen« in der Süddeutschen Zeitung besprochen und mich daraufhin in ihren Freigeistern-Podcast eingeladen hatte. Die Einladung in den Podcast hat mich riesig gefreut, weil ich den schon davor sehr gerne gehört habe und ein großer Fan bin. Besonders toll fand ich es immer, mit welcher Begeisterung und welchem Respekt Christine den HörerInnen das Thema Kinder- und Jugendliteratur nahebringt. Und als wir im Vorfeld zur Aufnahme dann miteinander telefoniert haben, habe ich Christine privat als mindestens genauso mitreißend und herzlich kennengelernt. Im Podcast haben wir dann rund eine Stunde über mein Buch und das Schreiben, aber vor allem auch darüber gesprochen, wie wir in unserer Gesellschaft eigentlich mit Tieren umgehen. Denn darum geht es in »Dann kannst du nicht mehr wegsehen«. Es ist die Geschichte der 16-jährigen Jella. Jella ist in der Schule eine Außenseiterin und lebt generell sehr zurückgezogen. In ihrer Freizeit verkriecht sie sich überwiegend in ihrem Zimmer und schaut Trash-TV und Serien. Und von den Horrormeldungen in den Nachrichten von Kriegen, Klimakatastrophe und Rechtsruck in Deutschland versucht sie, so wenig wie möglich mitzubekommen. Doch eines Tages lernt Jella Lynn kennen. Lynn ist Tierrechtlerin, lebt vegan und ist mit ihrer Tierrechtsgruppe regelmäßig bei Straßenaktionen unterwegs. Jella freundet sich mit Lynn an, informiert sich über das Thema und es wirft sie völlig um, was mit Tieren für Fleisch, Milch, Eier, Leder, Wolle, Tierversuche, unsere Unterhaltung in Zoos und Zirkussen und viele andere Dinge gemacht wird. Sie wird selbst zur Aktivistin, aber nach einiger Zeit sind ihr die Straßenaktionen und das Flyerverteilen nicht mehr genug. Sie will mehr bewegen. Es kommt zum Streit zwischen ihr und Lynn. Sie lässt die Gruppe hinter sich und schließt sich älteren TierrechtlerInnen an, die in Ställe einbrechen, um die dortigen Missstände zu filmen. Jella lässt das Leid schonungslos an sich heran, verschreibt sich ganz der Sache und hat ein völlig neues Gefühl von Sinn in ihrem Leben. Dass sie immer häufiger unbestimmte Ängste spürt und nachts kaum noch schlafen kann, schiebt sie weg. Es geht schließlich um etwas Wichtigeres. Als sie schließlich bei einer Schlachthofblockade mitmacht, erleidet sie einen so heftigen Panikanfall, dass eine Mitstreiterin sie ins Krankenhaus fährt. Danach ist nichts mehr wie davor. Traumatisiert von dem, was sie gesehen hat, ist Jella kaum noch in der Lage, aus dem Bett aufzustehen. Gleichzeitig schämt sie sich, ihren Ansprüchen als Aktivistin nicht zu genügen. Und davon, wie sie versucht, einen Weg zu finden, ihren Idealen gerecht zu werden und gleichzeitig auf sich selbst aufzupassen, davon erzähle ich in dem Buch. Es geht um das Leid der Tiere, es geht aber auch um mentale Gesundheit und darum, wie man es schafft, in einer überfordernden Welt voller Krisen nicht wegzusehen, sondern aktiv zu werden und gleichzeitig dabei selbst nicht unter die Räder zu kommen. Dann kannst du nicht mehr wegsehen, ist dieses Jahr im Thienemann Verlag erschienen und empfohlen für LeserInnen ab 13 Jahren.
Hallo, ich bin Regina Kehn, bin Christine gefühlt schon ewig freundschaftlich verbunden, ebenso diesen Podcast natürlich. Ich bin Illustratorin und seit diesem Jahr auch Comiczeichnerin, da mein erster langer Comic bei Kibitz erschienen ist. Und ich nehme also diese Gelegenheit wahr, meinen super tollen Comic richtig schamlos zu bewerben. Er heißt »Einmal kurz nicht aufgepasst«. Worum geht es? Zwei Waschbären, der eine ewig hungrig, der andere ewig neugierig, klettern in eine Mülltonne auf der Suche nach Futter. und sie passen einmal kurz nicht auf und zack werden sie in ein Müllauto ausgeleert. Es geht in die große Stadt, in den Hafen, auf ein Containerschiff. Alles eine einzige Flucht. Und als Hamburgerin musste ich unbedingt das Ganze natürlich im Hamburger Hafen spielen lassen. Auf dem Schiff werden die beiden sich endgültig gewusst, dass sie nicht auf dem richtigen Nachhauseweg sind. Es geht aufs offene Meer hinaus. Sie entdecken einen weiteren blinden Passagier, ein ziemlich süßes, sehr durchgedrehtes Kaninchen im ewigen Verteidigungs- und Kampfmodus. Und später lernen sie auch noch die Schiffshündin Toni kennen, eigentlich eine Kampfhündin, aber mit sehr pazifistischen Überzeugungen. Diese chaotischen vier wollen nun das Beste aus ihrer Lage machen, sprich endlich die volle Vorratskammer finden. Und sie schmieden dazu alle möglichen Pläne. Ihr könnt es euch denken, die gehen nicht so wirklich auf. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Ihr müsst euch einfach das Buch angucken. Aber wie geht das in so einem Format wie einen Podcast, wo ihr mich nur hört? Darum geht unbedingt auf die Homepage vom Kiebitz Verlag. Dort gibt es einen wunderbaren Trailer, den Matthias Wieland gemacht hat, auch richtig Musik dafür komponiert hat. Und außerdem findet ihr da die ganzen anderen tollen Kiebitz-Bücher. Und dann möchte ich euch noch sagen, nach der ganzen Arbeit, die so ein Comic bedeutet, habe ich immer noch meine vier Figuren richtig gern. Ich kann die richtig gut leiden und die begleiten mich irgendwie weiterhin im Alltag und ich wünsche mir sehr, ihr lernt sie auch kennen. Ich wünsche euch nur eine richtig schöne, erfüllte und nicht zu volle Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für 2026. Passt immer gut auf euch auf.
Hallo, hier ist Phyllis. Ich bin freie Autorin und lebe mit Mann, Kind und Katze in Berlin und freue mich sehr, heute wieder zu Gast bei Freigeistern zu sein. Christine Knödler habe ich durch einen sehr schönen Anlass persönlich kennengelernt. Und zwar war sie Jurymitglied für das Kranichsteiner Literaturstipendium und ich war zu meiner Riesenfreude eine der vier Stipendiatinnen, die ihn dieses Jahr erhalten haben. Es gab eine große Preisverleihung, auf die ich aber leider nicht kommen konnte, weil ich da schon auf meinen eigenen Flitterwochen war. Und da hat mich Christine dann einfach in ihren Podcast eingeladen und wir haben über mein Debüt Alles im Grünen oder wie ich die Kette der Beschissenheit durchbrach gesprochen. Wir haben sehr viel gelacht und es wurde auch schön emotional. Ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gerne daran. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute hier bei Kältegeistern meinen zweiten Roman vorzustellen. Und zwar die Leuchtfische. Die Geschichte erzählt von zwei Schwestern, Melek und Malina. Malina ist 7 Jahre alt, als ihre Adoptivschwester Melek in ihre Familie kommt. Und sie ist sehr enttäuscht. Sie hat sich das alles ganz anders vorgestellt. So eine Schwester wollte sie nämlich nicht. Und als in einer Nacht die Perseiden über das Land ziehen und die Sternschnuppen vom Himmel regnen, da wünscht sich die 7-jährige Malina, dass Melek verschwindet. 10 Jahre später prallt Melek mit ihrem Fahrrad gegen eine Autotür und fällt ins Koma. Wieder fallen Sternschnuppen, wieder ist nämlich die Zeit der Perseiden und Malina gibt sich die Schuld für alles. Um das Schicksal gnädig zu stimmen, fliegt sie kurzerhand nach Istanbul, auch wenn sie eigentlich gar nicht so genau weiß, was sie da eigentlich soll. Jedenfalls beginnt sie zu recherchieren, taucht immer tiefer in Meleks Vergangenheit ein und gleichzeitig sind da auch ihre eigenen Abenteuer, die sie in Istanbul macht und die Freundschaften, die sie dort schließt. Da ist zum Beispiel Adem, der junge Musiker, seine Schwester Bilge, eine feministische Performance-Künstlerin. Mit ihrer Hilfe findet Malina zunehmend Antworten auf ihre Fragen, bis schließlich nur noch eine überbleibt. Warum ist Melek überhaupt in ihre Familie gekommen? Neben der Spurensuche geht es auch um Rebellion und Feminismus. Malina strickt in Deutschland Kleider, um sie Statuen, also männlichen Generälen im öffentlichen Raum, überzustülpen. Und Bilge setzt mit ihrer politischen Performance in der Türkei sogar ihre eigene Freiheit aufs Spiel. Die Strickwolle wird hier zu einem Symbol für Widerstand. Und gleichzeitig erinnert sie Malina an eine einfache Strickregel. Hat man einen Fehler gemacht und macht dann einfach weiter, als ob nichts wäre, legt sich dieser Fehler über alles, was noch kommt. Davon erzählt die Geschichte. von dem Versuch, für alte Fehler gerade zu stehen und dass es dafür nie zu spät ist.
Hallo, mein Name ist Tobias Elsesser. Ich schreibe Kinder- und Jugendbücher. Christine und ich, wir beide haben uns vor circa 15 Jahren kennengelernt. Da waren wir unterwegs in Schnepfenthal in Thüringen für die Jury des Deutschen Jugendliteraturpreis oder die Jurys und haben dort Workshops gegeben und haben in den Pausen ganz viel miteinander geredet. Und dieser Kontakt, der ist dann eigentlich immer bestehen geblieben. Und Freigeistern an diesem Podcast gefällt mir besonders, dass man etwas erfährt über die Schöpferinnen dieser Geschichten, über die Menschen dahinter, vielleicht auch über die Verbindungen zu den Geschichten und dadurch auch, finde ich, noch tiefer in Texte eintauchen kann. Das ist, was Freigeistern für mich ausmacht, wirklich der Blick hinter die Kulissen, könnte man sagen. Ich selbst habe 2024 meinen letzten Jugendroman veröffentlicht. Er heißt Mute und in dieser Geschichte geht es um eine Familie, eine besondere Familie mit drei Adoptivkindern und einem leiblichen Kind. Und erzählt wird diese Geschichte aus der Perspektive der 16-jährigen Espe. Denn kurz nachdem die Familie von der Großstadt in den Schwarzwald gezogen ist, passiert etwas Schreckliches für die Kinder, denn eines Morgens werden die Eltern beide verhaftet. Und überall in der Presse wird darüber spekuliert, was der Grund für diese Verhaftung sein könnte. Denn die Eltern von Espe sind auch Wissenschaftler und haben an verschiedenen Orten der Welt für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet. Und als der Prozess beginnt, man muss dazu sagen, die Geschichte ist nicht chronologisch erzählt, ist Espe an jedem Prozesstag dabei und versucht herauszufinden, was von dem, das die Eltern hier vor Gericht sagen, wirklich der Wahrheit entspricht. Denn sie spürt, dass sie die Wahrheit über ihre Herkunft gar nicht kennt. Und das ist eigentlich auch der Ursprung der Geschichte. Mich hat interessiert, wie geht ein Mensch damit um, wenn er nur Teile seiner Vergangenheit kennt oder zu kennen glaubt und feststellt, meine Vergangenheit, die ist vielleicht ganz anders gewesen. Wie blickt man dann in die Zukunft? Was macht das mit einem Menschen, wenn er sich im Rückblick seine Vergangenheit zusammenbauen muss und feststellt, dass an der Erinnerung, die er hat, vielleicht sogar manipuliert wurde. Und bevor ich es vergesse, der Roman ist erschienen beim Karl Hanser Verlag und der Titel ist Mute.
Mein Name ist Niro Pofall. Ich bin Illustratorin und Autorin. Und dich, liebe Christine, habe ich in einer Ausstellung kennengelernt, die du kuratiert hattest. Wir sehen uns aber auch auf den Buchmessen, auf Podiumsdiskussionen, die du regelmäßig in München organisierst. Oder ich höre deine Stimme im schönen Freigeistern-Podcast. Und heute tanze ich etwas aus der Reihe, aber nach Weihnachten ist ja bekanntlich vor Ostern, beziehungsweise haben ja auch noch andere Leute außer Jesus Geburtstag. Und deswegen hoffe ich auf Nachsehen, dass mein Buch erst Ende Februar in die Läden kommt. Der Titel ist jedenfalls Das große Buch der Namen und es wird beim Carlsen Verlag erscheinen. Kleiner Fun Fact, die Idee dazu hatte ich mit Christine Knödler und Nele Palmtag bei einem Treffen, als wir uns ein bisschen über unsere drei lustigen Nachnamen beömmelt haben. Und das Thema hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen, sodass ich angefangen habe zu recherchieren. Und mehrere Jahre später hält man dann auch schon mein Buch in den Händen. Es geht um das eigentlich ja sehr alltägliche Thema Nachnamen. Sobald man in die Schule kommt, trifft man eigentlich andauernd auf Nachnamen, sei das auf einer Klassenliste, auf Klingelschildern. Man hört die im Fernsehen, im Internet. Man liest die auf Ladenschildern. Aber woher kommen Nachnamen eigentlich? Und gab es schon immer Nachnamen? Kleiner Spoiler, nein. An solchen Namen wie Müller, Schneider, Schmidt, also so Berufsnamen, sieht man auch, dass die Entwicklung irgendwann wieder aufgehört haben muss. Sonst gäbe es ja auch Nachnamen wie Astronautin oder Webdesigner. Aber warum hat die wieder aufgehört? Und wie ist das in anderen Ländern? Und hatte jemand, der König oder Kaiser heißt, wirklich Vorfahren, die ein König oder ein Kaiser waren? All das findet ihr in meinem Sachbuch. Es richtet sich an Menschen ab 8 Jahren. Es ist in ganz tollen Farben gedruckt, auf einem schönen offenen Papier. Ich habe die Texte geschrieben, ich habe das Buch illustriert. Es gibt ganz viele Bilder. Ich habe versucht, das Thema ganz abwechslungsreich und unterhaltsam darzustellen. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr Lust habt, einen Blick reinzuwerfen. Und ich hoffe, ihr findet das genauso spannend wie ich. Dankeschön.
Das war's für heute. Das war's für 2025. Das war die 116. Folge von Freigeistern. Das war die Winteredition Kältefrei. Für mich war und ist sie ein Weihnachtsgeschenk im Voraus. Das Dankeschön geht also wieder von mir zu euch und zwar geballt. Dankeschön an euch, die ihr so fulminant und so großzügig mitgemacht habt. Dankeschön an euch, liebe Freigeistern, ZuhörerInnen, für genau das, fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, sowie alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Dort findet ihr im Laufe der nächsten Tage und Wochen übrigens noch mehr Winter-Weihnachtsbuchschätze. Wir von Freigeistern verabschieden uns mit Kältefrei in die Weihnachtswinterpause, aber wir hören uns ja im neuen Jahr wieder, am nächsten Freigeistern Donnerstag am 15. Januar, dann schon 2026. Bis dahin und überhaupt, lasst es euch bitte möglichst gut gehen. Genießt das Lesen, Schauen, Singen, Spüren, Denken, das Zusammentun und Zusammensein. Genießt es, vielleicht gerade mit Kältefrei nochmal zurückzuschauen auf 2025. Was war, was ist, was wird sein? Dann wünsche ich euch viele gute Gründe zur Nachfreude, zur Vorfreude, zur Freude. Ich wünsche sie euch jetzt, ich wünsche sie euch für die Fest- und Feiertage, für die freien Tage. Die mögen friedvoll sein, stärkend, vergnüglich, schön, damit ihr dann wohlgemut und wohlbehalten in ein gutes, ein besseres neues Jahr kommt. 2026 hören wir uns wieder. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr auf euch. Tschüss.